Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wiese in Frankfurt.
Ehrenamt, Wehrdienst und Katastrophenschutz. Welche arbeitsrechtlichen Herausforderungen bringt ein Dienst an der Gesellschaft mit sich? Dirk Widdoch, Geschäftsführer des Unternehmerverbands Südhessen e.V., gibt dazu Einblicke am 21. Kongress Arbeitsrecht am 14. April in Berlin und digital. Melden Sie sich jetzt an, um diesen Vortrag nicht zu verpassen. Alle Infos unter kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir reden über die Arbeitsunfähigkeit, Krankheit und Kündigung. Es sind Klassiker und ganz häufig auch die Schauplätze für erbitterte Streitigkeiten, die vor Gericht ausgetragen werden. Was kann der Arbeitgeber tun, um hier klare Regeln zu schaffen und berechtigte Zweifel am Vorbringen vermeintlich erkrankter Arbeitnehmer anzumelden? Lieber Dr. Lellay, wie verbreitet ist das sogenannte Phänomen Blaumachen? Gibt es hierzu überhaupt belastbare Zahlen?
Ja, es gibt Zahlen, die ich will mir jetzt gar nicht zutrauen zu sagen, dass die belastbar sind, aber sie sind sicherlich auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt natürlich eben Erhebungen der Krankenkassen, die sich damit natürlich beschäftigen, naturgemäß beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine Studie der DRK, die gesagt hat im Jahr 2024, dass wir im Moment noch mit durchschnittlich 14,8 Tagen Arbeitsunfähigkeit pro Arbeitnehmer relativ hoch da liegen. Und das Blaumachen ist dann eben die Dunkelziffer, die sagt, naja, was ist denn davon nun das wirkliche Arbeitsunfähigsein und was ist das Blaumachen? Das kommt ja aus diesem alten Handwerkerjargon mit dem blauen Montag, nicht, der da gemacht wurde. Es ist ein Phänomen, was, glaube ich, niemand bestreitet, dass es existiert. Wie hoch oder wie weit verbreitet es ist, das hängt so ein bisschen von der Betrachtungsweise ab, aber es ist auf jeden Fall eine Problemlage, die existiert.
Ja, wie ist denn dann die gesetzliche und davon zuweilen abweichende Regelung im Betrieb bei der Erkrankung eines Mitarbeiters? Also wie geht man da schrittweise vor?
Ja, man kann gut reinschauen in den Paragraphen 5, Entgeltfortzahlungsgesetz. Da steht es ja drin, Arbeitnehmer müssen die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich melden und dann entsprechend auch die ärztlichen Bescheinigungen möglicherweise vorlegen. Das hat sich ein bisschen auch geändert. Und die grundsätzliche Problematik ist ja die, und deswegen ist das Ganze, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, ja auch so hoch umstritten, dass ich den Entgeltfortzahlungsanspruch für 6 Wochen habe. Das heißt also, im Krankheitsfall wird das Entgelt für 6 Wochen weitergezahlt. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit, das ist natürlich eine hohe finanzielle Belastung für Unternehmen. Das ist auch sozialstaatlich so gewollt und richtig, wenn, und das ist eben der große Punkt, wenn wirklich eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Beim Blaumachen liegt sie ja nicht vor.
Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick in die Praxis. Haben sich denn die sogenannten Karenzregelungen in den Betrieben bewährt und worauf sollte man dabei achten?
Ja, diese Karenzregelungen, wie die genannt werden, das sind ja letztendlich die Tage, in denen ein Unternehmen darauf verzichtet, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt wird oder ein Attest vorgelegt wird. Das wird auch als Karenztage bezeichnet. Die 3 Tage kann man auch nachlesen in Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Da wird dann häufig gesagt, dass diese Attestpflicht ab dem ersten Tag könnte eine Hemmschwelle für Kurzfehlzeiten erhöhen, aber andererseits eben auch Arztpraxen belasten, Betriebsklima möglicherweise stören. Ich sehe das aus der Praxis immer so, dass es sich nur dann lohnt, wenn man auf die Karenztage zu verzichten, wenn man wirklich mit auffälligen Krankheitsmustern es zu tun hat und nicht so eine Pauschal-Gießkannen-Lösung für alle, so von wegen, wir haben hier überhaupt gar keine Karenztage. Das, denke ich, ist nicht die Praxis wirklich taugliche Lösung.
Ja, und dann kommen ja viele auf die Idee, das Ganze zu intensivieren, beziehungsweise sind Prämien für Mitarbeiter mit wenigen Krankheitstagen sinnvoll? Also das ist ja eine relativ umstrittene Möglichkeit.
Richtig, die ist umstritten. Es gibt interessanterweise auch eine gesetzliche Regelung zu dieser Konstellation. Das ist Paragraph 4 klein a Entgeltfortzahlungsgesetz. Das heißt also, diese sogenannten Anwesenheitsprämien, die sind ja rechtlich möglich. kann man aus dem Gesetz eben entnehmen. Da sitzen dann andere Menschen häufig am Tisch und mir gegenüber, das sind dann Betriebsräte oder Gewerkschaftsvertreter, denen liegt dann sofort das Wort auf der Zunge: Präsentismus. Herr Lellay, Sie leisten den Präsentismus-Vorschub. Das ist mir manchmal schon gesagt worden, wenn ich sowas vorgeschlagen habe. Präsentismus, also das heißt letztendlich, die Leute, die werden in Anführungszeichen gezwungen oder mit Geld dazu gelockt, ihre Krankheiten zu verleugnen, kommen also krank zur Arbeit, riskieren möglicherweise, dass auch Kollegen, Kolleginnen angesteckt werden, und da ist ja auch was dran. Deswegen glaube ich, dass klüger ist, mit Gesundheitsprämien zu arbeiten, nämlich nicht die reine Anwesenheit zu belohnen, sondern zum Beispiel die Teilnahme an präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen, die zu belohnen, um dadurch eventuelle Krankenstände zu senken.
Ja, und Kern des Streites ist ja oft die Frage nach dem Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wie wird denn dieser erschüttert?
Ich denke, die Rechtsprechung, wobei es sich da ja, da hat sich einiges getan in letzter Zeit bei der Rechtsprechung. Es gibt ja Menschen, zu denen gehöre ich auch, die sagen, die Rechtsprechung ist kritischer geworden gegenüber den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Vielleicht auch deswegen, weil man den Eindruck hatte, auch nicht ganz zu Unrecht, dass doch viel Schindluder damit getrieben wird. Ich denke, das hat man in der Praxis auch immer wieder gesehen. Aber nach wie vor haben die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ja einen hohen Beweiswert. Das heißt also, erstmal ist durch dieses ärztliche Attest die Arbeitsunfähigkeit belegt, mit hohem Beweiswert belegt und technisch gesprochen. Und der Arbeitgeber, Arbeitgeberin muss das dann erschüttern, indem er nämlich die entsprechenden Tatsachen vorträgt, die ernsthaften Zweifel auslöst. Und der Klassiker, und das haben sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt schon vor Augen, ist ja eine gar nicht so lange zurückliegende BAG-Rechtsprechung, wo ja gesagt wurde, das passt genau mit der kündigungsfrist sich abdeckende arbeitsunfähig sein, nicht? Das heißt also, wo man das dran fühlen kann, dass die Arbeitsunfähigkeit vielleicht eben nicht vorliegt, zum Beispiel wegen der Chronologie oder sonstiger Umstände, da kann es eben schon so sein, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Beweis, der Beweiswert erschüttert ist, schneller als man denkt erschüttert ist.
Ja, dann gehen wir mal von der Theorie in die harte Praxis. Was kann denn der Arbeitgeber in Person der Führungskraft beispielsweise bei einem Verdacht tun?
Ja, was kann man tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt ja Unternehmen, die jetzt sozusagen von der anderen Perspektive nochmal aufgeschaut, Verpflichtungen haben, teilweise auch per Betriebsvereinbarung Krankenrückkehrgespräche zu führen, nicht? Das sind also Rückkehrgespräche, das ist übrigens noch nicht das betriebliche Eingliederungsmanagement, sondern einfach ein Krankenrückkehrgespräch, das zwingend geführt mit jedem Kollegen, jeder Kollegin, die aus der Arbeitsunfähigkeit zurückkommen, und wo man sich dann eben erkundigt, ob man denn wieder auf dem Damm ist und so weiter und so weiter. Ich weiß, da gibt es datenschutzrechtliche Beschränkungen, aber Unternehmen machen das. Und das ist im Ergebnis auch zulässig. Das wäre also ein Punkt. Damit würde man ja auch Verdachtsfälle eventuell behandeln können. Was man sicherlich auch tun kann, ist, dass man Besserungswünsche versendet oder auch nachfragt, wie lange denn nun die Arbeitsunfähigkeit andauern würde, wie lange man denn mit dem Ausfall zu rechnen hätte. Das heißt also, erstmal da in die Kommunikation reingeht und dann möglicherweise auch nach der Rückkehr mit dem Krankenrückkehrgespräch reagiert.
Ja, das ist ja schon mal insofern eine gute Nachricht. Man kann in Kontakt treten mit dem Mitarbeiter. Was halten Sie denn vom Einsatz eines, das ist jetzt wiederum verdeckt vielleicht möglich, einem verdeckt arbeitenden Detektiv oder aber dann auch weitergehend der offenen Konfrontation in Form eines Hausbesuchs?
Ich will mal mit dem zweiten anfangen, und Herr Krabbel, ich kann mich sehr gut erinnern, wir haben das ja hier schon mal angesprochen, weil ja ein großer, bekannter, international tätiger Automobilbauer, ein Automobilunternehmen im Elektroautomobilbereich das ja getan hat, ist ja mit an die Schlagzeilen ja auch geraten. Und da wurde das sehr kritisiert. Das kann man ja kritisieren, und das ist das gute Recht, denn es ist jedem das zu kritisieren. Allerdings ist das aus meiner Sicht rechtlich ganz unproblematisch, denn natürlich darf ich ja als Vorgesetzter bei den Mitarbeitern vorbeischauen. Das heißt ja nicht, dass ich mich da in die Wohnung dränge, aber ich kann ja klingeln und kann an der Wohnungstür stehen und nachfragen, wie geht es dir in Anführungszeichen? Das mag man da nicht schön finden. Rechtlich zulässig ist das aber. Und deswegen ist es vielleicht auch so etwas sehr emotional dargestellt worden, warum man denn das gemacht hatte, weil man vielleicht weiß, dass es rechtlich eben da gar keine Handhabe gegen gibt. Wie gesagt, wenn es da nicht zu einer Verletzung der Privatsphäre kommt. Anders ist das, und da ist die Rechtsprechung eben auch strenger geworden beim Einsatz von Detektiven. Da gibt es auch eine BAG-Rechtsprechung, die ist nicht gerade weit zurückliegend, also jung, wo eben bei so etwas DSGVO, also Datenschutzgrundverstoß, Datenschutzgrundordnungsverstöße angenommen wurden, Datenschutzverstoß mit Schadenersatzansprüchen, und zwar deswegen, weil man da auch versucht hat, jemanden zu überführen des Entgeltfortzahlungsbetruges und dann da auch Filmaufnahmen gemacht wurden. Und das sind ja auch besondere personenbezogene Daten, weil über den Gesundheitszustand. Das heißt also, der Einsatz von Detektiven, da würde ich erstmal grundsätzlich zu größter Vorsicht raten. Die Hausbesuche, das ist eine Frage der Unternehmenskultur, aber die sind rechtlich gesehen sicherlich viel unproblematischer.
Ja, und was wir jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, hier im Podcast auch erwähnt haben, das ist der medizinische Dienst. Ist das eine sinnvolle Alternative, um den Druck im begründeten Verdachtsfall vielleicht sogar zu erhöhen?
Das kann sicherlich eine Alternative sein. Also es ist ja nach wie vor auch im Gesetz erwähnt, Paragraph 275 Absatz 1 Nummer 3 Klein b SGB Römisch 5 steht das eben drin, dass man die Begutachtung als Arbeitgeberin die Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen verlangen kann, um solche Verdachtsfälle zu klären. Meine Praxiserfahrung ist damit, das dauert häufig viel zu lange. Und ist deswegen ein mehr oder weniger stumpfes Schwert. Letztendlich kann es natürlich auch in dem Bereich der verschiedenen Instrumente, die man da vielleicht zur Verfügung hat, ein Instrument sein, wenn ein solches Gutachten natürlich dann vorgelegt wird und vielleicht auch zu dem Ergebnis kommt, dass eine Arbeitsunfähigkeit nicht vorlag, dann hat man natürlich ein sehr, sehr schweres Fund, mit dem man da wuchern kann, weil es dann ja in die Richtung geht, möglicherweise auch von Entgeltfortzahlungsbetrug.
In der Kritik steht derzeit ja die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung. Sie haben ein bisschen Einblick in die Praxis. Ist das zu Recht so oder ist das alles unproblematisch?
Ja, ich denke nicht, dass es alles komplett unproblematisch ist. Ich glaube aber hier kurz und knapp gesagt, das ist eine sehr politisch geführte Debatte, eher politisch als juristisch. Ich meine, und dazu gibt es ja auch Studien, dass es bei der telefonischen Krankenschreibung keinen messbaren Einfluss auf den Krankenstand gibt. Es ist meiner Meinung nach eben auch eine Frage des Drumherums. Das sieht erstmal so aus, als wenn das noch weiter liberalisiert würde, also liberalisiert in einem schlechten liberalen Verständnis. Und man gleichzeitig natürlich auch weiß, dass es da Missstände gibt bei dem Entgeltfortzahlung, Stichwort Entgeltfortzahlungsbetrug. Und das ist, glaube ich, eher der Auslöser der Debatte. Ich meine nicht, dass es in der Praxis im Ergebnis eine so große Rolle spielt.
Ja, und da sprechen Sie was Schönes an, nämlich den Lohn. Was halten Sie davon, diesen im Verdachtsfall einzubehalten?
Das wird immer wieder geraten. Das ist aber sicherlich ein auch sehr scharfes Schwert, was man da zieht als Unternehmen. Denn erstmal ist es ja so, dass gemäß Entgeltfortzahlungsgesetz im Fall der Arbeitsunfähigkeit der Entgeltfortzahlungsanspruch besteht für die 6 Wochen. Und wenn ich den gar nicht erschüttert habe, zum Beispiel den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gar nicht erschüttert habe, dann gehe ich da natürlich in ein hohes rechtliches Risiko, wenn ich einfach mal so das Entgelt oder den Lohn einbehalte. Da würde man sich dann sicherlich anschauen können, was ist denn der konkrete Verdachtsfall? Ich würde da immer dazu raten, das muss auch wirklich ein über den normalen Verdachtsgrad hinausreichender Verdachtsfall sein. Dann kann man drüber nachdenken.
Ja, und im Titel hatten wir einen schönen, Dreiklang. Die Arbeitsunfähigkeit, die Krankheit und die Kündigung. Über die ersten beiden Sachen haben wir schon gesprochen. Zum Abschluss würde ich gern über die Kündigungsmöglichkeiten sprechen. Und da können wir vielleicht zunächst mal zu den echten Krankheitsfällen kommen, die die Arbeitsleistung ja negativ beeinflussen. Wie schwierig ist denn die Beendigung, so es denn gewollt ist, eines Arbeitsverhältnisses aufgrund von häufigen Fehlzeiten?
Ja, ich kann aus der Praxis sagen, und ich denke, da wird mir niemand wirklich ernsthaft widersprechen wollen. Das ist sehr schwierig, nach wie vor sehr schwierig. Es ist seit vielen Jahren so, ist die Rechtsprechung da sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich. Prüft das in so einem Dreiklang. Erstmal muss die negative Gesundheitsprognose vorliegen. Da wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass die vorliegt, wenn es zu mehr als 6 Wochen Krankzeiten im Kalenderjahr kommt. Da muss es eine erhebliche betriebliche Beeinträchtigung geben. Das kann zum Beispiel sein durch Entgeltfortzahlungskosten, aber auch durch Organisationsbelastung, durch häufige Kurzerkrankungen kann das auch passieren, nicht? Man muss also immer rumsuchen oder immer Vertretungen organisieren. Und dann kommt, und das ist ja dann manchmal das Totschlagsargument, wenn ich das mal so ein bisschen salopp hier sagen darf, die umfassende Interessenabwägung, nicht? Also dann wird alles eingestellt, der Person des Arbeitnehmers, was ja auch im Prinzip richtig ist, aber da scheitern dann solche Kündigungen ganz, ganz häufig. Und jetzt gibt es ja auch noch eine weitere Hürde, das betriebliche Eingliederungsmanagement, was ja keine formelle Kündigungsvoraussetzung ist, aber vom Bundesarbeitsgericht letztendlich so behandelt wird als wäre es eine, also im Ergebnis, ich habe da letztlich einen Vortrag wieder gehört von einem Vorsitzenden Richter eines Landesarbeitsgerichts, der es auch so gesagt hat, letztendlich ist das BEM oder die Durchführung des BEM eine Kündigungsvoraussetzung, auch wenn das BAG das immer anders sagt.
Ja, und welche Alternativen zur Beendigung sind denn denkbar?
Ja, da können wir direkt wieder auf das BEM, also das betriebliche Eingliederungsmanagement, zurückkommen. Das ist ja auch gesetzlich verpflichtend. Ab einer bestimmten Krankzeit pro Jahr. Das ist sicherlich immer die Alternative und die muss ich ja auch, Stichwort, wenn ich kündigen möchte, wirksam, muss ich das ja auch durchführen und dann kommen immer die leidensgerechten Arbeitsplätze, die dann eingerichtet oder angepasst werden müssen. Da wird dann aus meiner Erfahrung manchmal ein bisschen verwechselt mit dem Recht der schwerbehinderten Menschen. Es ist richtig und auch gesetzlich festgelegt, dass schwerbehinderte Menschen ein Recht auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz haben, aber in Anführungszeichen normale oder nicht schwerbehinderte Menschen haben den eben nicht. Das ist ja auch der Unterschied zwischen schwerbehinderten Mensch und nicht schwerbehinderten Mensch. Aber so etwas wird da auch immer wieder angeführt, nicht? Als Alternative zur Kündigung der leidensgerechte Arbeitsplatz. Ganz offen in der Praxis ist das ein weites Feld und sehr, sehr schwer nur zu bewältigen.
Ja, dann gehen wir vielleicht zum Abschluss auf den allerwichtigsten Punkt ein. Welche Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten sind denn opportun bzw. sogar vorgeschrieben?
Ja, ich würde auch da mit dem ersten Punkt, Herr Krabbe, gerne anfangen. Und das finde ich nämlich sehr richtig, wie Sie das sagen. Das ist nämlich der Schwerpunkt und da sollte man und da können auch viele Unternehmen mehr tun, als sie bisher tun, nämlich die Prävention in den Vordergrund stellen. Also erstmal ist es ja so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist im Arbeitsschutzrecht die Gefährdungsbeurteilung. Da gehören ja mittlerweile auch die psychischen Belastungen dazu. Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz, da steht das drin. Das ist auch eine Krankheitsprävention natürlich auch und dann aber auch noch wichtiger möglicherweise freiwillige Maßnahmen, Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM, nicht BEM, sondern BGM, Sportangebote, Stressbewältigungsangebote, da gibt es eine ganze Menge und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Investition, kann und sollte auch übrigens Teil einer modernen Unternehmenskultur sein.
Ja, vielen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.